Unser Generalthema ist geblieben, der edle achtfache Pfad. Wir haben den zweiten Schwerpunkt jetzt, rechte Rede, rechtes Handeln, rechte Lebensführung. Wir haben heute Morgen gesprochen über die richtige Sichtweise und über die richtigen Intentionen, das heißt über den Weisheitsteil des Pfades. Und wir wissen ja, dass vom Geiste die Dinge ausgehen. Die geistigen Prozesse sind ja nicht das Ende, sondern Geistiges äußert sich, manifestiert sich im Außen, aus dem Denken und Wollen wird Tun. Und die erste Äußerung, geistige Äußerung, ist die der Sprache. Was man denkt, spricht man aus. Die innere Sprache der Gedanken wird zu einer äußeren Sprache der Worte. Der innere Dialog, den man mit sich selbst führt, wird jetzt zum äußeren Dialog mit anderen Menschen. Man tauscht Ideen, Gedanken, Wünsche etc. aus. Und damit eröffnet sich natürlich ein neues Feld des Trainings, weil da viel auch im Argen ist, was unsere Sprache angeht. Und das ist die Thematik der rechten Rede, Sama Vacha. Wir kennen das von den fünf Silas schon, da taucht Sprache schon als Übung auf. Aber da geht es nur um ein Thema, um die Lüge bzw. um das Vermeiden der Lüge. Im Achtpfad wird die Übung, die Sprache betrifft, nochmal erweitert. Es kommen drei neue Dinge hinzu. Neben der Lüge, sie zu vermeiden, heißt es nicht hintertragen, nicht spalterisch reden, nicht Menschen auseinanderbringen mit Sprache und dann vor allen Dingen auch nicht reden, dummes Zeug reden und nicht harte Worte gebrauchen, also verletzend reden. Ich fange, wie der Buddha auch, immer mit der Lüge an, weil das gravierendste Feld ist, wie man Sprache missbrauchen kann und wo man am meisten aufpassen muss. Lügen heißt zunächst mal formal gesehen nicht die Wahrheit sagen. Das bedeutet aber, immer nur dann ist von einer Lüge zu reden, wenn das absichtlich geschieht. Wenn ich selbst weiß, dass das, was ich jetzt sage, nicht den Tatsachen entspricht, dann ist es gelogen. Wenn ich das aus Irrtum mache oder nicht besser weiß oder mich einfach vertue, dann ist es keine Lüge in dem Sinn. Aber diese Art von Unwahrheit zu sagen, ist dann besonders gravierend, wenn man direkt und ausdrücklich danach gefragt wird. Ist es so, wie du sagst? Handelt es sich wirklich um eine Tatsache oder nicht? Die Absicht, die mit einer Lüge verbunden ist, ist relativ leicht zu erkennen. Sie besteht immer darin, die eigene Lage zu verbessern. Entweder etwas an Vorteil für sich herauszuholen, wenn ich die Unwahrheit sage. Also ich verkaufe ein Auto und werde gefragt, ist das ein Unfallwagen? Sage ich, nein, das ist kein Unfallwagen. Also warum sage ich das? Ich will mehr Geld dafür. Kriegt es auch, aber zu Lasten des Käufers, des anderen. Oder ist die andere Variante, aber nur die Kehrseite derselben Sache. Ich versuche, einen eigenen Nachteil zu vermeiden. Ich habe irgendwas vermasselt im Beruf, wird jetzt gefragt, wer war das, warst du das? Ich sage, nein, war ich nicht, habe ich keine Ahnung, habe ich nicht gesehen, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Ich, anderes Baustelle, so ungefähr. Dasselbe in Grün, ich will vermeiden, dass mir ein Nachteil entsteht. Das Medium dazu ist, ich gebrauche Worte, die nicht den Tatsachen entsprechen. Das ist die Absicht. Die Übungsanweisung, die der Buddha gibt, ist ganz schlicht auf der einen Seite, aber trotzdem mit Tiefgang. Lüge hat er verworfen, heißt es da. Von Lüge hält er sich fern. Die Wahrheit spricht er, der Wahrheit ist er ergeben, standhaft, vertrauenswürdig, kein Heuchler und Schmeichler der Welt. Das sind zwei Sätze oder so. Aber man sieht darin schon in den Formulierungen diese Mehrdimensionalität der Aufgabe, die sich darstellt. Es hört sich so einfach an, lüge nicht, man lügt nicht oder so. Aber da steckt mehr drin. Lüge hat er verworfen, das ist ein geistiger Prozess. Da ist jemand, der eingesehen hat, das taucht nichts, das macht man nicht, das führt nur zu Nachteil für andere und für mich auch. Das heißt, es ist in dem Moment eine Wertvorstellung da, die klipp und klar sagt, Lüge hat keinen Bestand zu haben, bringt nichts. Und damit haben wir durch die Hintertür das, was wir heute Morgen schon besprochen haben, nämlich die richtige Anschauung. Die ist auch mit da jetzt wieder aufgetaucht. Von Lüge hält er sich fern. Manchmal wird übersetzt, Lüge widerstrebt seinem Wesen. Das geht schon tiefer als das Wissen allein. Da ist der Gedanke, ach, sage ich dem die Wahrheit, schon etwas, was einem selbst gegen den Strich geht. Man kann das nicht mehr, weil das Innere sich sozusagen dagegen wehrt. Das passt nicht mehr dazu, das ist unter meinem Niveau. Nein, das mache ich nicht. Und was haben wir auf der Ebene? Durch die Hintertür die richtige Gesinnung wieder. Taucht da auch mit auf. Und dann ist der dritte Aspekt, die Wahrheit spricht er. Jetzt sind wir auf der Handlungsebene. Das, was passiert, beziehungsweise was nicht passiert, Lüge findet nicht mehr statt. Im Idealfall sage ich immer von selbst und automatisch und schnell die Wahrheit, muss nicht erst jetzt lange hin und her überlegen, wie war denn das, was sage ich denn jetzt, sondern es kommt einfach spontan, weil Wahrheit oder Wahrhaftigkeit ein Teil meines Charakters ist, meines Wesens ist. Ja. Warum? Der Hintergrund ist jetzt nicht einfach, dass sich der Buddha was ausgedacht hat, naja, wenn die Menschen zusammenleben, dann ist es besser, wenn sie nicht lügen. Das ist ein wichtiger Effekt, aber nicht der es ist ein Nebeneffekt, aber nicht der Haupteffekt. Der Hintergrund ist, wenn meine Sprache durchsetzt ist von Unwahrheit oder wenigstens angekratzt ist von Unwahrheit, ist ein Teil meiner Psyche mit der Unwahrheit verhaftet. Und wenn das der Fall ist, verhindert dieser Teil meiner Psyche, dass der andere Teil meiner Psyche die Wahrheit erkennt. Mit anderen Worten, auch in Kleinigkeiten nicht bei der Wahrheit zu bleiben, verhindert letztendlich die tiefe Einsicht in die letzte Wahrheit. Die tiefste Einsicht der Existenz. Wenn ich das anstreben will und tue, dann gebe ich mir zugleich den Auftrag, dann lass alles, was an Unwahrhaftigkeiten in deinem Leben auftauchen könnte, lass das sein, weil du dir sonst ein Bein damit stellst. Das passt nicht zusammen. Nummer 2, hintertragen heißt das, wird meistens so gesagt. Das ist eine zweite Bewährungsprobe in Sachen rechter Kommunikation und betrifft eine besonders sozial unverträgliche Redeweise. Der Buddha definiert sie wie folgt. Da liebt einer das Hintertragen. Er verbreitet woanders, was er hier gehört hat, um jene Menschen von den Menschen hier zu entzweien. Und er verbreitet hier, was er woanders gehört hat, um diese Menschen von jenen Menschen dort zu entzweien. Somit ist er einer, der diejenigen entzweit, die vorher vereint waren, und einer, der Spaltung betreibt, Zwietracht genießt. Hört sich kompliziert an, ist aber im Grunde eine einfache Sache, die im Alltag einmal verschiedene Erscheinungsformen hat. Meistens zeigt sie sich, indem man rumerzählt über andere, was dem schadet sozusagen. Man sagt etwas, was einen schlechten Eindruck hinterlässt über den Betreffenden, was seine Ehre angrätzt, was ihn herabsetzt. Man gibt Vertrauliches über ihn bekannt, was eigentlich nicht gut ist und was ihm schadet. Ja. Und das Ganze passiert natürlich immer hinter dem Rücken des Betreffenden. Der selbst darf das nicht erfahren, aber alle anderen, mit denen ich zu tun habe. Also die üblichen Formeln, die man so hört, hast du eigentlich schon mal gehört, was der und der. Ich wollte dir immer schon mal sagen, was der und der dann und dann über dich gesagt hat. Ne? Hast du denn das und das schon mitgekriegt und all diese Dinge, wo man sofort weiß, aha, jetzt wird über jemanden hergezogen und das geht für den Betreffenden nicht gut aus. Das ist das, was der erwachte spalterische Sprache verwendet. Nicht? Spalterische Sprache bedeutet, man hat Freude dran, Zwietracht zu sehen, Zoff zu machen, ja, Ärger zu erzeugen, Leute auseinanderzubringen. Man will im Grunde bestehende, gute, zwischenmenschliche Beziehungen spalten, will die kaputt machen. Und dabei, das ist das Witzige, kann man sich durchaus an die Wahrheit halten. Es geht gar nicht darum, dass man da jetzt Falsches sagt, sondern im Gegenteil, man sagt durchaus Wahres, aber mit einer Absicht, die eben spalterisch ist. Man will mit Wahrheit nichts Gutes erreichen, sondern das Gegenteil. Und der gewünschte Effekt ist, jemand, der in einer Gemeinschaft bisher seine Position hatte, will man durch unlautere Mittel hinaus manipulieren. Warum? Man möchte am besten an seiner Stelle sein. Man möchte das Vertrauen der Gruppe haben. Man möchte den Ruf genießen, den der andere hatte. Oder vielleicht auch, ja, einfach nur anerkannt sein oder einfach nur die Stelle einnehmen, die der hat. So. Verletzende Rede. Das ist wieder relativ einfach zu verstehen. Das sind Worte, die einfach wehtun. Ja? Wenn man laut ist, wenn man rau ist, wenn man unflätig auftritt, wenn man negative Emotionen in sich hat, die man loslässt, wenn man auf andere hetzt, sie anbrüllt, poltert, schreit, einfach unhöflich ist, die gewünschten und gewohnten Normen der Gesellschaft überwindet oder sie einfach missachtet. Da komme ich drauf, ja. Ich bin erstmal bei dem Punkt, wo das so offensichtlich ist. Also wenn ich jemanden anbrülle, wenn ich jemanden beleidige, fertig mache, dann ist ganz offensichtlich, ich will den klein machen und will mich groß machen, ich will dem wehtun. Aber, das hat Ilse eben eingeworfen, das muss nicht immer auf die brutale Weise passieren. Verletzen kann auch ganz subtil sein, ein so ein spitzes Wort an der richtigen Stelle angesetzt, kann katastrophale Wirkungen hervorrufen. Also Ironie, Sarkasmus, Spott, Zynismus, das sind all diese Dinge, die eher auf der subtilen sprachlichen Ebene agieren, aber die dieselben Effekte hervorrufen. Der andere freut sich nicht, sondern es tut ihm weh. Dummerweise oder glücklicherweise schafft auch diese Sprache zwei Verlierer, also nicht nur den, der da betroffen ist, der von mir jetzt hart angegangen ist, sondern diese Art von Sprache wirkt immer wie jede Handlung auch auf den Täter zurück. Was ist die Basis oder was ist das Ziel dieser Sprache? Disharmonie. Und diese Disharmonie ist zunächst äußerlich zwischen Menschen. Aber wenn ich diese Disharmonie mit meiner Sprache schaffe, schaffe ich gleichzeitig bei mir auch eine innere Disharmonie. Die eigene Psyche gerät in Disbalance. Die eigene Psyche ist nicht harmonisch, ausbalanciert, ruhig. Und gerade das ist, was ja einen großen Teil des Dharma ausmacht und zum Samadhi, zur inneren Stille, zum inneren Frieden führt. In einem Satz gesagt, spalterische Rede, harte, rohe Rede verhindert, dass die eigene Psyche zur Ruhe kommt, in den inneren Frieden kommt und damit auch sich abkoppelt zu den Einsichten, die damit verbunden sein können. Die Anleitung, die der Buddha dazu gibt, heißt schlicht und einfach: Barsche Worte hat er verworfen, von barschen Worten hält er sich fern. Worte, die lauter sind, dem Ohre wohltuend, liebevoll, zum Herzen gehend, höflich, viele ansprechend, vielen angenehm, solche Worte gebraucht er. Eine einfache Anleitung, aber nicht immer leicht durchzuführen. Also es wird eine Redeweise empfohlen, die man gern hört, die Herz und Gemüt anrührt, positiv anrührt und die den normalen, eigentlich gehobenen Ansprüchen der Gesellschaft entsprechen, aber heute habe ich das Empfinden immer mehr verloren gehen. Kommt das Schönste bei dieser Übungsreihe, das ist Geschwätz, ja, weil das wirklich ein forderndes Trainingsgebiet ist, Herr zu werden über das eigene Plappern und Plaudern, über Reden, über dummes Zeug daher. Pappeln, ja. Und die Pali, das gefällt mir immer wunderbar, dieses Wort, heißt dieses Thema Sampa Palapa. Also man hört so richtig das Bla 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 raus. Das ist sozusagen identisch fast. Und damit ist auch schon charakterisiert, was damit gemeint ist. Ja, man redet einfach drauf los, ohne Sinn, ohne Ziel, ohne Struktur. Reden wird zum Selbstzweck. Man will sich selbst darstellen, man will selbst hören, man will einfach was sagen, egal was der Inhalt ist. Ja, Oberflächlichkeit, Sinnlosigkeit, Nebensächlichkeit, das sind so die Charakteristika dieser Redeweise. Und es ist klar, dass das nichts mit tieferen Wahrheiten oder mit existenziellen Wahrheiten zu tun hat. Und über die Folgen davon sage ich gleich noch was. Aber ich will, wie vorher auch, den Chef nochmal zitieren, wie er die Anleitung selbst formuliert. Plappern und Plaudern hat er verworfen, davon hält er sich fern. Zur rechten Zeit spricht er, den Tatsachen gemäß, gehaltvoll, der Lehre und Ordnung getreu. Seine Rede ist wert, dass man ihrer gedenke. Gelegentlich mit Gleichnissen geschmückt, klar und bestimmt, dem Gegenstand angemessen. Also das ist schon eine Nummer. Ja, also da merkt ihr, das ist jetzt nicht einfach so, okay, mache ich. Sondern das hat wirklich eine Tiefendimension. Aber es ist klar geworden, dass der Buddha uns da große Zurückhaltung zunächst mal auferlegt. Aber jetzt sollte man nicht gleich wieder in das andere Extrem fallen und sagen, also alles, was als Thema unterhalb Nirvana ist, das schalte ich jetzt aus meinem Leben aus. Das ist Plappern und Plaudern, weil das wäre wieder sozusagen ins andere Extrem gefallen, weil in unserem Leben, das ja noch sehr weltlich und bürgerlich ist, haben durchaus andere Themen auch ihren Platz. Also, wenn ich mit einem Nachbarn, einem bekannten Freund über Alltagsprobleme spreche, wie machst denn du das? Wo hast du das her? Wie macht man das? Kann ich von dir was lernen? Kann ich dir helfen? Wie auch immer, ist das relativ tief unterhalb von Nirvana, Jhana, Samadhi und so weiter angesiedelt. Aber es wäre in dem Sinne kein Plappern und Plaudern, weil durchaus ein Sinn dahinter steht, eine Absicht dahinter steht. Selbst wenn ich frage, wie geht's dir? Und das ernsthaft meine, nicht nur als Floskel daher sage, ist eine Absicht dahinter, die durchaus heilsam ist. Aber, und das ist klar, begrenzt auf der weltlichen Ebene, wie Menschen miteinander zusammenleben. Und da ist noch nicht diese Dimension drin, die Sprache eigentlich hat. Sprache hat ja die Dimension, aus dieser Ebene der Existenz herauszuführen. So, warum legt uns der Buddha jetzt so nahe, Plappern und Plaudern in den Griff zu kriegen? Genau aus dem Grund, den ich angedeutet habe, Sprache hat eine revolutionäre Funktion, nämlich neue Dimensionen zu öffnen, uns Dinge klar zu machen, die uns nicht klar waren, uns anzuleiten mit Dingen, die uns bisher fremd waren. Wenn wir das nicht machen, wenn wir auf der Ebene des Plapperns und Plauderns bleiben, in Klammern, ein hoher Prozentsatz der Menschheit beschränkt sich darauf, mehr oder weniger, heißt das, den eigenen Geist auf diese Ebene zu fixieren und damit jede Form der Höherentwicklung auszuschließen. Wenn der eigene Geist immer nur in eine kleine Form gepresst wird von Alltagsoberflächlichkeiten und Banalitäten, kann er aus dem eigenen Gefängnis nicht heraus und kann einen Entwicklungsweg schon mal gar nicht beschreiten. So viel zur rechten Rede. Mal kurz angetippt, 4 Punkte zu beachten. Im Detail sehr viel, über das man noch reden könnte. Rechtes Handeln heißt das nächste Kapitel. Und da fange ich mal mit einer kleinen Pali-Lektion an. In Pali heißt es Samakamanta. Da steckt Kamma drin, Karma, das Wirken, und Anta. Und das ist das Witzige dabei, das, was wir im Westen als das Entscheidende betrachten, nämlich die äußere sichtbare Tat, ist nach dem Pali-Begriff das Ende des Wirkens, sozusagen der letzte Rest, der noch übrig bleibt, weil das entscheidende Wirken, die Aktion an sich, das Wichtigste, ganz was anderes ist. Und ihr kennt den Satz, die Absicht ist das Wirken. Weil man eine Absicht gefasst hat, wirkt man mit dem Körper, mit der Sprache, mit dem Geist. Mit dem Geist haben wir uns beschäftigt, mit der Sprache haben wir uns eben auch beschäftigt. Bleibt uns anzugucken, was jetzt mit der körperlichen Handlung gemeint ist. Und Handlung, da steckt ja das Wort Hand drin. Das ist ja schon ein Hinweis. Handlung ist eigentlich etwas, wo wir unseren physischen Körper gebrauchen, um in der physischen Welt etwas zu tun. Etwas aufzubauen, etwas zu verändern oder etwas zu zerstören. Also das ist der Bereich der Aktion, die hier untersucht werden soll. Und wenn der Buddha hier seine Empfehlungen gibt, gibt er im Grunde immer so eine Doppelempfehlung. Auf der einen Seite sagt er, das und das lasst besser sein, das taugt nichts. Ja. Auf der anderen Seite gibt es das Pendant dazu und das ist das, was ihr am besten tut. Also gibt es drei Empfehlungen immer in diesem Doppel. Die erste Polarität ist töten bzw. nicht töten und schonen. Jetzt muss man sich klar machen, dass für die allermeisten Wesen es die größte Katastrophe ist, wenn der eigene Körper verletzt oder vernichtet wird. Weil der eigene Körper ist sozusagen das Zentrum des Erlebens, das sind ja alle Sinnesorgane im Körper. Der eigene Körper ist die Hauptquelle oder eine der Hauptquellen von Wohlempfinden. Und der eigene Körper ist eines der wichtigsten Instrumente, um die Bedürfnisse, die wir in diesem Leben haben, zu befriedigen. Und da ist es klar, wenn ein Angriff darauf erfolgt, dass das ein Angriff auf einen selbst empfunden wird. Denn meistens identifiziert man sich ja mit dem Körper und sagt auch noch, das bin ich oder das ist mein. Und deshalb kann man sich vorstellen, dass die Irritation jedes Lebewesens, wenn es spürt, Achtung, es geht mir an den Körper, an den Leib, an das Leben, die größte Irritation, die größte Belastung ist, die man sich vorstellen kann oder eine der allergrößten. Und entsprechend sind auch die karmischen Auswirkungen auf den Täter selbst. Wenn das so gravierend ist, was an äußeren Wirkungen erzielt wird, dann sind die Wirkungen, die an den Täter zurückkommen, genauso groß. Und sozusagen auch von der Qualität reziprok. Wenn ich einem anderen durch eine Gewalttat die Möglichkeit nehme, sein Leben zu haben, sein Leben zu manifestieren, heißt das für mich auch, dass ich mein eigenes Leben verkürze. Also Kurzlebigkeit, sagt der Buddha, ist eine der Folgen, die sich aus dem Töten ergibt. Fazit, Empfehlung, da enthält sich jemand davon, Lebewesen zu töten. Stock und Waffen beiseite gelegt, sanft und freundlich lebt er voll Mitgefühl für alle Lebewesen. Das ist eine einfache Anleitung. Ja, aber ihr seht auch, dass da wieder unterschiedliche Aspekte und Facetten mit drin sind. Auf der einen Seite schlicht und einfach, töten findet nicht statt, lasst es gut sein. Auf der anderen Seite aber, das ist nicht nur ein äußerlicher Akt, sondern es muss etwas sein, was mit entsprechenden Emotionen und gemütshafter Beteiligung auch sein muss. Das kann nicht nur sein, noch ich lass dich in Ruhe, hast Glück gehabt, sondern umgekehrt, der positive Teil würde sagen, ich achte darauf, dass es dir gut geht, ich helfe dir, dass dein Leben beschützt wird, ich fördere dich und auch deine körperliche Existenz da, wo es nicht möglich ist. Also, schonen ist das eine, aber auch das positive Unterstützen, das Fördern ist das andere bei dem Aspekt nicht töten. Sich nichts unberechtigt aneignen, wäre ein anderer Punkt, und geben das Pendant dazu. Der Mensch denkt mehr oder weniger in bestimmten Kategorien. Er hat die Vorstellungswelt von Ich und die Vorstellungswelt von Mein. Da, wo man sich selbst als Existenz empfindet, sieht man sofort, was alles zu mir gehört. Das sind die 1000 Gebrauchsgegenstände, die ich habe, was in der Wohnung rumsteht, was ich da alles habe. Das bringt mir einen Vorteil, das hat einen gewissen Gebrauchswert. Und deshalb sage ich zu mir, das gehört mir, das ist mein. Und wenn denn nun einer kommt und nimmt das mir, ja, dann tut's weh. Also wenn mir jemand mein Konto plündert, ist ärgerlich. Wenn mein geliebtes Handy mit den Fotos weg ist, ist ärgerlich. Oder wenn ein Erbstück, das an sich gar nichts wert ist, aber an dem ich innerlich hänge, wenn mir das geklaut wird, tut mir das weh. So, warum? Ich definiere mein und alles, was in diese Interessen Sphäre hineinragt an Widerspruch, an ja, negativen, gewaltsamen Eingriff, ist etwas, was ich nicht akzeptiere, was mir wehtut. Die karmische Wirkung ist entsprechend. Nehmen heißt, sich selbst von den Dingen, die man gerne hätte, abschneiden. Das heißt einmal, dass ich entweder gar nicht an das komme, was ich möchte. Ich kann mich anstrengen, wie ich will, aber ich komme nicht auf den grünen Zweig. Es ist mir unmöglich, Besitz, Reichtum oder Güter, die ich gerne hätte, erstmal zu erwerben. Ich komme irgendwie nicht ran an die Sachen. Oder aber, wenn ich sie habe, sind sie gleich kaputt, geklaut oder sonst wie schadhaft. Also ich kann die Dinge nicht so nutzen, wie ich sie gern nutzen würde. Warum? Ich habe jemanden den Zugriff auf das Seine genommen, eingeschränkt und erfahre jetzt die Einschränkung beim Zugriff auf das Meine. Das positive Gegenstück ergibt sich aus der Sache selbst. Das Nehmen ist das eine und das Geben ist das andere. Und der Buddha hat immer wieder gesagt, Dana, Großzügigkeit, Großherzigkeit ist der Einstieg in die spirituelle Praxis überhaupt. Wer da sagt, das kann ich überspringen oder das brauche ich nicht, das ist was für die ABC-Schützen, ich kümmere mich nicht drum, der hat den richtigen Einstieg in die spirituelle Praxis verpasst. Warum? Weil das der Prototyp ist, von der Egozentriertheit wegzukommen. Der Prototyp dafür, nicht nur an sich zu denken, sondern sich zu öffnen für andere, die auch da sind, die auch Wünsche haben, die auch Bedürfnisse haben. Und ein zweiter Punkt, der oft übersehen wird, der Aspekt Dana zeigt mir auch so eine gewisse Wahlmöglichkeit, die ich in meinem Leben habe. Ich kann sagen, nein, kriegst du nicht. Ich kann aber auch sagen, ja, kriegst du. Das heißt, das ist der Punkt, wo man anfängt zu lernen, dass Karma immer etwas mit einer Entscheidung zu tun hat. Mit meiner Entscheidung, mache ich das oder mache ich jenes. Und diese beiden Punkte, ja, diese Egozentriertheit angehen und dieses Erkennen, ich habe Möglichkeiten der Wahl in meiner Existenz, ist etwas, was von grundlegender Bedeutung ist für alles andere, was noch danach kommt. Und man staunt eigentlich, wie oft und oft und oft der Buddha immer wieder dieses Prinzip von Dana und Großzügigkeit erwähnt und geradezu lobpreist. Ja. Und ich will einen Satz euch auch vortragen, der mich immer irgendwie berührt hat. Da sagt er nämlich, selbst wenn jemand sein Spülwasser aus Topf und Teller in einen Tümpel oder einen Graben ausschüttet und dabei denkt, was immer an Lebewesen darin existiert, möge sich davon ernähren, so nenne ich das verdienstbringend. Um wie viel mehr noch, wenn es sich um eine Gabe an menschliche Wesen handelt. Das muss man sich mal klar machen. Ich schütte mein Spülwasser weg in einen Tümpel und denkt, ja, hier habt ihr was. Und das nennt der Buddha verdienstbringend. Ja, wenn man darüber hinaus guckt, drüber hinweg guckt, dann kann man sich vorstellen, wie blind man für all das ist, was sich darüber hinaus noch ergibt. Nächster Punkt, heikler Punkt, sexuelles Fehlverhalten. Das ist insofern ein ausgesprochen sensibler Punkt, weil in diesem Bereich zwei menschliche Grundbedürfnisse zusammenkommen. Einmal seine Sinnlichkeit und einmal seine Bedürftigkeit nach sozialen Kontakten. Der Mensch will auf der einen Seite Sinnesfreude, Sinnliches genießen, und das ist ja möglich zwischen Männern und Frauen auf eine besondere Weise. Und er will zugleich auch Kontakt haben als soziales Wesen mit anderen. Es geht nicht, dass man sein Leben allein führt. Und das sind beides sehr starke, manifeste Tendenzen, die wir in uns haben. Das macht uns dann entsprechend abhängig und macht uns entsprechend verletzbar. Und deshalb kann man nachvollziehen, warum der Buddha sagt, Achtung, hier ist Gefahrenpotenzial, hier ist vermintes Gebiet. Wenn man da nicht frühzeitig aufpasst, ist das Unglück, das daraus entstehen kann, groß. Anweisung: Da ist jemand, der enthält sich des Fehlverhaltens bei Sinnesvergnügen. Er hat keinen geschlechtlichen Verkehr mit Frauen, die unter der Obhut der Mutter, des Vaters, des Bruders, der Schwester oder Verwandten stehen, mit Frauen, die einen Ehemann haben, die vom Gesetz geschützt sind, oder mit jenen, die den Schmuck der Verlobten tragen. Bisschen altertümliche Formulierung, aber ich glaube, das Wesentliche kann man rausziehen. Von der Formulierung heißt es, Fehlverhalten bei Sinnesvergnügen. Das ist ja sehr allgemein. Aber im Kontext geht immer hervor, dass da sexuelle Beziehungen gemeint sind und dass es tunlichst ist, wenn man bestimmte Arten von sexueller Betätigung am besten sein lässt. Man merkt immer erst hinterher, dass man es hätte besser sein lassen. Von daher Empfehlung, überlegt es vorher, lasst es sein. Im Wesentlichen geht es darum, dass man keinen sexuellen Kontakt hat mit Menschen, die in einer festen Beziehung sind, weil man dann entweder die eigene Beziehung aufs Spiel setzt oder wenigstens irritiert durcheinander bringt und auch die Beziehung, die der betreffende mögliche Partner schon mit einem anderen Partner hat, macht man unter Umständen auch kaputt. Und das Zweite ist, dass sexuelle Kontakte ausscheiden, wenn irgendwelche Machtverhältnisse da sind. Also wenn ich jemanden ausnutze, wenn ich als Vorgesetzter eine Situation ausnutze, wenn ich jemanden missbrauche, vergewaltige, Gewaltanwendung und. Oder wenn jemand minderjährig ist, wenn jemand vielleicht geistig behindert ist, was auch immer. Also immer dann, wenn ich eine Situation ausnutze aus einem schiefen sozialen Verhältnis heraus. Dieses Ziel, als sagt der Buddha, ist ein wirksamer Schutz. Ja? Und dieser Schutz wird oft nicht als solcher erkannt, weil da, wo die Triebe, wo die Tendenzen stark sind, ist auch Verblendung stark. Und Verblendung hat ja doch immer den Anreiz, ja, hier bin ich, wie bei einer Werbung, wenn du mich hast, ist alles gut und alles schön, man sieht aber nicht die Folgewirkungen, die da dranhängen. Der Moment ist schön, aber der Rattenschwanz, der dranhängt, ist weniger schön und meistens dauert es 10-mal länger als das bisschen, was man da an Freude hat. So. Also das ist der Punkt, zu gucken, dass in diesem Bereich auch die Dinge klar sind, weil man sich selbst damit den größten Gefallen tut, weil man vermeidet, dass in der eigenen Beziehung Irritationen entstehen und dass der betrogene Ehemann plötzlich vor der Haustür steht und 2 Meter größer ist als ich. Man weiß ja alles nicht, was da so passieren kann. Oder, das muss man ja auch wissen, dass in vielen Gesellschaften Ehebruch strafbar war oder andere sexuelle Delikte strafbar sind, wo du einfach hinter Gittern kommst, wenn du da nicht rechtzeitig aufpasst. Also vermintes Gebiet, aber wir sind ja in einem Alter angelangt, wo das jetzt nicht mehr das aller drängendste ist und so vielleicht sich so ganz langsam mal ein bisschen reduziert, seinen Hintergrund bewegt. Klammer, auch hier ist das alles individuell verschieden. Kommen zum letzten Punkt unseres Schwerpunktes am Nachmittag, das ist die rechte Lebensführung. habe das mal so genannt. Unsere moderne Lebensgestaltung ist ja sehr facettenreich und da ist es gut, wenn man da auch sich mal ein paar Regeln anhört, die das Ganze ein bisschen regulieren und in ordentliche Bahnen bringen. Das Grundprinzip, das der Buddha immer als gültig betrachtet, ist, dass man so handelt, dass man eigenen und fremden Schaden möglichst vermeidet. Das gilt sozusagen immer. Nichts tun, was dir selbst wehtut in irgendeiner Weise und anderen oder Beine. Das erste Stichwort, um das zu konkretisieren, ist die Existenzsicherung. Ich glaube, es ist klar, es ist unbestritten unter uns, dass die Notwendigkeit besteht, die materiellen Lebensgrundlagen zu sichern. Das ist Essen und Trinken, das ist Kleidung, das ist Wohnungsschutz, das ist Medizin und heute, denke ich, ist noch dazugekommen Mobilität und Kommunikation. Und dazu kommen auch zunehmend mehr die 1000 Extras, die man so braucht. Ja, diese Luxuskleinigkeiten und Großigkeiten, die man hat. Also all diese Dinge, die befriedigt werden wollen, die da sind. Jetzt mach mal. Und da ist es ganz offensichtlich, diese Frage muss geklärt werden. Hat auch der Buddha gar nicht bestritten. Er hat nur gesagt, passt mal auf, wie ihr diese Dinge in die Ordnung bringt. Da gibt es einen Satz, der so banal ist, ja, aber auch immer mal wieder in Vergessenheit gerät oder nicht ernst genommen wird. Da erwirbt sich ein Mensch durch irgendeine Arbeit seinen Lebensunterhalt. Das ist ja fast unmodern geworden. Also heute willst du Geld verdienen, möglichst schnell, möglichst ohne was dafür zu tun. Und jetzt kommt einer und sagt, das Grundprinzip, Leute, besteht darin, schafft was. Und das, was ihr euch erarbeitet, das könnt ihr auch genießen, das könnt ihr ausgeben. Oder eine andere Formulierung noch, weil es so schön ist. Da ist jemand, der sich seinen Besitz durch Aufbietung seiner Kraft erworben hat, durch seine Hände Fleiß im Schweiße seines Angesichts auf rechtmäßige, ehrliche Weise. Jetzt frage ich mich manchmal, kann Buddha Dhamma heute noch eine Chance haben, wenn junge Leute oder so mit solchen Sätzen konfrontiert werden? Erst wird die Sexualität schon mal gekappt, so ungefähr. Die wird schon an allen Ecken beschnitten. Jetzt sollst du auch noch arbeiten und so. Also das kann doch nichts sein im Grunde. Ja, habe ich den Eindruck. Jetzt kommt ein Nebeneffekt, was man nicht unterschätzen soll, wenn man einen Beruf lernt und einen Beruf ausübt, dass man da jede Menge sekundärer Tugenden erwirbt, die man genau dann braucht, wenn man den achtfachen Pfad geht, wenn man also auf den spirituellen Weg geht. Zum Beispiel Umsicht, Achtsamkeit, Genauigkeit, Ausdauer, Fleiß und all diese Dinge lernst du heute im Beruf. Nein, hast du früher im Beruf gelernt. Heute ist es ein Stück weit mangelbarer. Und genau das fehlt dir dann, wenn du die ethischen Regeln einhalten willst, wenn du meditieren willst, dann brauchst du plötzlich all diese Dinge, weil du dann auch nicht vorankommst, wenn dir das alles fehlt. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Empfehlung ist, sein Leben zu gestalten, auch das Leben zu genießen. Das ist keine Aufforderung, vermiest euch das Leben mit Arbeit. Sondern da ist erstmal die Aufforderung, genießt es aber auf eine Art und Weise, die unter dem Strich in Ordnung ist. Ja. Die Konsequenz dabei, wird ja manchmal von dem Erwachten präzisiert, ist, dass man bestimmte Berufe erst gar nicht ergreift oder wenn man sie ergriffen hat, sein lässt. Die typischen, die immer genannt werden, also so ein Jäger, ein Fischer, ein Metzger, ein Henker, ein Fallensteller, ein Soldat, sowas. Also das ist das Umfeld. Das ist das Umfeld, das sich heute, sagen wir mal, ein bisschen anders manifestiert, aber der Hintergrund ist immer dasselbe. Und es wird auch empfohlen, auf bestimmte Handelstypen zu verzichten. Also der Handel mit Menschen, mit Fleisch, mit Giften, mit Rauschmitteln und sowas ist auch Und er sagt, warum? Weil in allen Fällen das eigene Einkommen mit dem Tod oder dem Nachteil der anderen Wesen erkauft wird. Und da sieht man doch die Disbalance. Wenn es mir gut geht, aber allen anderen oder vielen anderen nicht, heißt es doch, dass mein eigenes Wohlempfinden gefährdet ist. Wenn es anderen schlecht geht, da wollen die mir doch das nicht gönnen und gucken möglichst schnell, dass ich von meinem Sockel gestoßen werde. Also, am besten diese Regeln einhalten, und das wird heute auch heißen, dass man Internetkriminalität ja nicht unbedingt zu seinem Hauptberuf macht, sondern möglichst doch beiseite lässt. Jetzt kommt noch was heute auch eine große Rolle spielt, aber von dem Buddha damals schon gesehen wurde als Gefahr, nämlich die andere Seite des Berufs, denn den kann man ja auch zum Mittelpunkt seines Lebens machen, dass Berufstätigkeit das Ein und Alles der Existenz wird, dass Berufstätigkeit nicht mehr das Mittel ist, um seinen Bedarf zu befriedigen, sondern eine Eigenexistenz führt. Und zwar so weit, dass man keine Zeit und keine Kraft und kein Interesse mehr hat für andere Dinge. Und mit diesem Extrem nimmst du dir auch die Möglichkeit, innerlich und sonstig dich zu entwickeln, weil du so eingespannt bist in die Routine des Alltags und das auch noch gern machst, ja, dass du über andere, ja, Potenziale nicht mehr verfügen kannst und einfach auch gefangen bleibst. Eine Ergänzung noch zum Leben, zur Lebensführung, weil diese Betrachtung oft ergänzt wird auf die Art und Weise, wie verdiene ich mein Geld, wie übe ich meine Berufstätigkeit aus. Aber rechte Lebensführung hat auch damit zu tun, wie man seine zwischenmenschlichen Beziehungen organisiert, wie die mitmenschlichen Kontakte aussehen. Und da spricht der Buddha in einem bekannten, ja, Text, Singalako heißt der, mit einem jungen Mann über diese Dinge und sagt metaphorisch, man soll versuchen, die 6 Himmelsgegenden für sich sicher zu machen und zu nutzen. Der Hintergrund ist, dass das ein junger Mann, ein Brahmane ist, der jeden Tag so alle Himmelsrichtungen anbetet und sagt, das habe ich von meinem Vater so gesagt kriegt, das soll ich machen, dann mache ich das auch. Und der Buddha sagt, ja, bei uns sind die 6 Himmelsgegenden was anderes. Die 6 Himmelsgegenden stehen bei uns metaphorisch sozusagen für die 6 grundlegenden zwischenmenschlichen Beziehungen. Und an 2 will ich erklären, was damit gemeint ist. Das ist eine, wie die Sonne am Tag, ja, im Laufe des Tages in verschiedenen Himmelsrichtungen steht, so tauchen in unserem Leben der Reihe nach bestimmte Personengruppen als wichtig und besonders wichtig auf. Die Sonne geht ja im Osten auf, und der Osten im Bild sind die Eltern, weil in unserem Leben auch die Eltern in aller Regel die sind, die am ersten auftauchen. Also ist es sinnvoll, dass die Beziehung Kind, Eltern, Eltern, Kind in Ordnung ist. Wenn man auf der Welt ist, dann, also auf die Welt gekommen ist gerade, dann ist man erstmal völlig abhängig. Man überlebt keinen Tag, ohne dass da jemand um einen herum ist, der einem nährt, der einem ins Bettchen legt und hebt, wenn man Schmerzen hat oder was auch immer macht. Wenn man ein bisschen älter wird, sind die Eltern da, die sich kümmern, dass man was lernt. Das heißt, die Eltern zeigen den Kindern die Welt. Sie erklären, was man wie macht, welche Wertvorstellungen sich lohnen. Sie zeigen, welche Erfahrungen sie gemacht haben und was Kinder davon übernehmen und was am besten sein lassen. Das heißt, es ist eine ganz wichtige Beziehung, dass man überhaupt mal in das Leben hineinkommt und da einigermaßen, ja, Fuß fasst. Jetzt kommt es aber, im Laufe der Zeit kehren sich einfach die Verhältnisse um. Erst sind es die Eltern, die lange Zeit sich um den Nachwuchs kümmern, und irgendwann stellt der Nachwuchs fest, ja, jetzt muss ich mich hier um die Alten kümmern. Die kapieren nicht mehr, was los ist. Wenn die ein neues technisches Gerät bekommen, kennen sie sich nicht mehr aus. wenn das Landratsamt Ihnen einen Brief schreibt, verstehen Sie den nicht mehr. Ja, wenn Sie irgendwohin was ausfüllen müssen, kapieren Sie es nicht mehr. Und wenn Sie einkaufen müssen, können Sie es nicht mehr tragen. Und wenn daheim was kaputt ist, haben Sie das Werkzeug nicht und das Kreuz tut weh und dies und jenes. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Kinder übernehmen auf einmal die Aufgaben der Eltern. Und da sagt der Buddha, das ist genau der Punkt, um den es geht. Wenn man das Thema zwischenmenschliche Beziehungen angeht, da geht es nicht darum, dass jeder sofort sagt, und ich habe das Recht von dir, dass du das und das machst, ich habe einen Rechtsanspruch darauf, ja, jetzt mach mal, sondern dass man das Prinzip im Auge hat, man muss sich wechselseitig umeinander kümmern, man muss sich wechselseitig auch achten, man muss sich wechselseitig stützen. Und so funktioniert diese Balance. Und wenn ich jetzt sozusagen als Erwachsener den Eltern das angedeihen lasse, was sie benötigen, ist das zugleich auch eine gute Zukunftsinvestition, denn wenn ich wiedergeboren werde, werde ich die Eltern vorfinden, die wiederum mir das geben, was ich dann brauche. Wenn ich jetzt sage, naja, ihr kommt schon zurecht, macht mal, ich habe jetzt gerade keine Zeit, werde ich auch in eine Familie geboren, wo die Eltern auch keine Zeit haben oder keine Lust, sich um mich zu kümmern. Also das ist das Grundprinzip, wie man die 6 Himmelsrichtungen für sich sicher macht, das heißt den anderen, den Mitmenschen, der ja auch ein Gefahrenpotenzial ist, nicht? Befriedigt, die Beziehung befriedigt und andererseits auch die Beziehung so gestaltet, dass sie wechselseitig von Nutzen ist. Das gilt nicht nur für Eltern und Kinder, das gilt auch für Mann, Frau, das gilt für Freundschaftsbeziehungen, das gilt im Beruf unten oben, Chef, Angestellter. Und letzter Punkt, den ich ansprechen will, es hat auch etwas mit den Menschen zu tun, die in der geistigen Hierarchie über mir stehen. Ja? Die in einem Bereich zu Hause sind, also die spirituellen Lehrer sind gemeint, die in einem Bereich zu Hause sind, der mir nicht zugänglich ist, die mir Teile der Existenz erklären können, die mir fremd sind, die sozusagen jenseitige Dimensionen des Lebens mir eröffnen. Und es heißt in dem Text auch, die haben eine höhere Wiedergeburt ermöglichen oder im Idealfall, wie der Buddha, auch den Ausweg aus der samsarischen Existenz weisen. Und da gilt dasselbe. Geben und nehmen ist immer das Prinzip. Der eine ist für den anderen da, der eine gibt und bekommt dafür was. Die ein rein spirituelles Leben führen, ja, die kochen ja nicht, die haben keinen Beruf, die widmen sich allein ihrer inneren Entwicklung und Läuterung. Die bedürfen der Unterstützung sozusagen der Laien und umgekehrt erhalten die Laien dann von den Lehrern oder Lehrerinnen das, was sie brauchen. Eine Anleitung für das Leben, Beratung, weisheitliche Einsichten etc. etc. Ein Punkt haben wir noch, das ist die Freizeit. Zu Zeiten des Buddha war das nicht so relevant. Da haben die Leute morgens angefangen zu arbeiten, abends war sie müde und sind ins Bett und am nächsten Morgen ging das weiter. Wir haben heute auch große, viele Verpflichtungen im Beruf, auch im Sozialen haben wir immer irgendwo was zu wursteln. Aber es gab noch nie so viel Zeit heutzutage, über die man anders verfügen konnte oder kann, wo man sagen kann, so, was mache ich denn jetzt? Und auch das ist ein Dhamma-Thema, wie gestalte ich meine Freizeit? Und von Singalako, den ich eben schon erwähnt hatte, da haben wir auch eine Lektion, beziehungsweise der Buddha gibt ihm eine Lektion, wie der junge Mann seine Freizeit so gestaltet, dass die ja was an Ertrag sozusagen abwirft und nicht, wie das oft auch der Fall ist, irgendwo nur ein Segment ist, eine Ebene ist, wo es ins Abseits trudelt. Ja. Denn, sind wir wieder beim alten Thema, gerade der Bereich der Sinnesvergnügungen ist etwas, was auch Verlockungen hat, an deren Ende unter Umständen physische und psychische Verelendung herauskommt. Das muss man sehen. Das Erste, was der Buddha empfiehlt, passt mal auf, dass es in eurem Leben nicht nach abwärts geht. Ja? Passt auf, dass ihr euch so eine Art Netz einzieht, dass die 6 Mündungen nach unten, nennt er sie, ja? Dass diese Mündungen, diese Tore, die sich hier öffnen können, dass die euch nicht in eine Ecke ziehen, wo es am Ende wehtut. Ich will nochmal zitieren, weil der Buddha sagt, diese sinnlichen Verlockungen, die in allen unseren Lebensbereichen ja da sind, können sein Mündungen der Genüsse nach abwärts. Ein schöner Ausdruck, man muss sich den so mal richtig plastisch machen. Sinnesfreude als Mündungen der Genüsse nach abwärts. Auf 6 Mündungen der Genüsse nach abwärts lässt der Betreffende sich nicht ein. Berauschende Getränke oder andere Vernunft- und Selbstkontrolle hindernde Mittel nimmt er nicht. Die Unsitte, sich zur unrechten Zeit auf der Straße herumzutreiben, übermäßig herumzuziehen von einer Veranstaltung zur anderen, der Spielsucht frönen, Umgang mit schlechten Freunden. Es ist uns klar, dass Sinnesfreude ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens ist. Keine Frage. Und das wird auch eine ganze lange Zeit noch bleiben. Aber hier wird gesagt, das ist auch vermintes Gebiet. Passt auf, dass ihr da nicht in den Strudel kommt. Ja, das sind 6 offene Türen, die zur psychischen und physischen Verelendung führen können. Das sind 6 Standardsituationen. Und ich habe versucht, die mal so neudeutsch zu formulieren. Wenn mich ein junger Mensch nur fragen würde, was sind denn die Mündungen der Genüsse nach abwärts? Da will ich dem Folgendes heute sagen. Ein Junkie sein, ja, sich ständig in der Weltgeschichte rumtreiben, als Partygänger sich am wohlsten fühlen, ein Zocker sein, mit Gesocks verkehren und ein Faulenzerleben führen. Das ist im Kern das, was der Buddha sehr höflich und anders ausgedrückt hat. Aber darum geht's. Diese 6 Formen von Verhaltensweisen langsam sich so anzugewöhnen, hineinzuschlittern, wo am Ende nichts Gutes dabei rausgehen kann. Und um das an einem Beispiel zu exemplifizieren, was der Buddha gegeben hat, ist das Beispiel vom Gebrauch berauschender Mittel. So, also, saufen. Nennt man das heute. So. Da sagt er, das sollst du besser lassen, weil da 6 Gefahrenpotenziale drin sind. Erstens Vermögensverlust. Okay, Alkohol kostet erstmal Geld. Unter Umständen viel Geld. Dann zeitigt es ungewollte Schäden und am Ende verlierst du noch deinen Job und hast du gar kein Geld mehr, um auch dir ein Brötchen zu kaufen, abgesehen vom Alkohol. Zweitens, zunehmende Zänkerei. Das kann man sich ja vorstellen, auf jeder Kirchweih gibt's Krach. Warum schlagen sich die Schädel ein? Weil sie voller Bier sind. Dann Anfälligkeit für Krankheiten. Klar, der Brummschädel am nächsten Tag, okay, den nimmt man hin. Aber die schleichende Schwäche, die da kommt, nimmt man irgendwann nicht hin. Der Leberschaden am Ende ist noch übler und da merkt man, jetzt war es ein bisschen viel. Übler Ruf. Also wer säuft, wird nicht wirklich ernst genommen. Ja? Der ist nicht zuverlässig, der sagt irgendwas, aber man weiß nicht, hat er recht. Ja? Taucht nichts. Preisgabe von Scham. Ja, vielleicht habt ihr schon mal Betrunkene gesehen, die entweder sich selbst ausziehen und dann sich so in voller Schönheit präsentieren. Oder wenn sie das nicht tun, ihren Gedankenmüll, ihren Seelenmüll sozusagen abladen und vor dir ausbreiten. Auch nicht etwas, was man gerne mitkriegt. Und das Schärfste, das Eigentliche, sagt der Buddha, wer säuft, trinkt, irgendwelche Drogen gebraucht, macht sich unfähig zum Klarwissen. Und das ist der entscheidende Punkt, dass Trinken im tiefsten Sinne bedeutet, das wichtigste Instrument, das der Mensch hat, seinen eigenen Geist, der klar sieht und die Richtung vorgibt, dieses Instrument kaputt zu machen. Nicht von heute auf morgen, aber schleichend und am Ende ist nichts mehr übrig. Deshalb, ja, rote Ampel oder lautes Achtung, hier geht's nicht weiter. Jetzt kommt das positive Gegenstück zum Schluss. Auch nicht sehr beliebt, aber ich sage es trotzdem, ist der Uposatha-Tag. Ja, ich höre nicht auf damit. Ja, wir haben heute Morgen mit drüber gesprochen, was es bedeutet, Verzicht zu leisten, Opfer zu bringen oder so. Aber erinnert euch daran, wir haben gesagt, der achtfache Pfad ist gar nichts, was wie eine Speerspitze wehtut, sondern es ist mit Freude und Glück verbunden. Und ich sage euch, das ist auch der Ansatzpunkt, der mit Uposatha verbunden werden muss. Also, was ist dieser Tag? Das ist ein Tag der besonderen Hinwendung und Beachtung des Dhamma, wo man sagt, einmal in der Woche gucke ich da nochmal näher dran, da gebe ich mir noch ein bisschen mehr Mühe als sonst und hebe das mal in dem Alltag ein bisschen heraus. Da passieren zwei Dinge, die sehr unterschiedlich sind. Auf der einen Seite geht es um die Silas, die wie immer eingehalten werden, aber an dem Tag noch ein bisschen mit mehr Hinblick, mehr Genauigkeit. Und der Variante, dass in Bezug auf Sexualität das nicht heißt, naja, heute vergewaltigst du mal keinen, sondern heißt, heute ist die Küche kalt, ist mal still. So. Das heißt, das ist der ethische Bereich, wo der Mensch angeleitet wird, in seinem Verhalten sich in bestimmte Bahnen zu bringen. Und daneben kommt der kontemplative Bereich, dass man diesen Tag auch nutzt, seinen Geist einfach mehr mit Dhamma-Themen zu beschäftigen, mehr zu hören, mehr zu lesen, mehr zu kontemplieren. So, das ist der, sagen wir mal, konventionelle Teil. Jetzt gibt es aber noch einen anderen Teil, der eigentliche sozusagen Springpunkt des Uposatha ist. Es geht nämlich darum, an diesem Tag zusätzlich auf drei Gewohnheiten zu verzichten. Essen nach dem Mittag, den Körper verschönern oder Schaustellungen, Veranstaltungen zu besuchen und besonders luxuriös zu sitzen, zu liegen, so bequem zu sein. Was ist der Hintergrund davon? Das sind alles sinnliche Anliegen. Essen, schönen, die Sinne berieseln lassen und sich bequem irgendwo hinlegen. Das sind sinnliche Dinge. Und da sagt der Buddha, guckt mal, dass ihr für einen Tag, für einen Nachmittag auf diese drei Dinge verzichtet. So. Warum? Weil da die Nahtstelle ist zwischen dem sinnlichen Lebensbereich Kama Loka und dem brahmischen Bereich. Weil die Brahmas die Wesen sind, die das nicht mehr brauchen und nicht mehr wollen. Und das heißt, der Uposatha-Tag ist eine Art Übungstag, der so eine Annäherung an den brahmischen Bereich bedeutet. Und das heißt ja nicht weniger gut drauf sein, also weniger ein gutes Leben zu haben, sondern zumindest hinwachsen in eine Richtung, wo man all diese Dinge nicht mehr braucht. So. Und da sind wir eigentlich schon an dem Punkt, der uns morgen berührt, nämlich der große Bereich, der jetzt auf der Tagesordnung des Achtpfades steht, Samadhi. Denn der Uposatha-Tag ist im Grunde eine Übung, die den ethischen Bereich abdeckt, aber in einer ersten Anlaufwelle in den Samadhi-Bereich hineinwächst, das hineindeutet. Das ist ein Wachstumsbereich, wo man aus dem Kama-Loka in den brahmischen Bereich hineinwächst. Das wäre sozusagen die Idee. Und was die Konsequenz daraus ist, machen wir dann morgen in dem Vortrag, der sich mit Samadhi im engeren Sinne beschäftigt. Ich danke euch.